Und so bist du in der Lage, das auch auf andere Gebiete zu übertragen. Und dein Ziel ist es, mit dieser Map dafür zu sorgen, so viele Verbindungen im Gehirn aufzubauen, wie es nur irgendwie geht. Mit existierenden Begriffen, Konzepten und so weiter. Und das ist ja wahrscheinlich somit die mächtigste Lernstrategie, die es gibt. Und sie ist leider aufwendig. Was heißt leider, aber sie ist aufwendig. Aber das Wichtige ist, es einfach zu verstehen, dass Lernen nicht bequem ist. Wenn du lernst und es ist bequem oder es wird vielleicht langweilig oder es macht keinen Spaß, dann machst du was falsch. Punkt. Also das ist eine Grundregel, die auf jeden Fall so ist.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Das ist der Karriere-Podcast von Study Drive und mein Name ist Constanze Marie Teschner. Herzlich willkommen zur zweiten Episode mit dem Neuroscience Creator Henry Hildebrand. In der ersten Episode haben wir von Henrys Schaffen als Creator lernen dürfen und heute wird es praktisch, denn es geht um konkrete Tools und Techniken zum Lernen und auch zum Leben, möchte ich meinen. Ich finde, die sind sehr allgemeingültig und ich konnte schon sehr viel für mich lernen, als ich die YouTube-Videos gesehen habe. Also hier wird es jetzt ganz praktisch und hilfreich. Herzlich willkommen, Henry, zur zweiten Episode.
Hallo.
Wir spielen jetzt nicht nochmal unser Spiel zum Warmmachen. Wir sind noch warm für die volle Transparenz für unsere HörerInnen. Wir nehmen hier natürlich am Stück auf. Und wir starten gleich rein, dass wir halt möglichst viel praktisches Material von dir bekommen können. Ich habe es gerade schon nochmal gesagt, du beschäftigst dich intensiv mit Neurowissenschaften, mit Lernen, mit mentaler Performance. Was glaubst du oder was hast du erfahren aus deiner Arbeit? Was machen die meisten Studierenden beim Lernen falsch?
Ja, also sie nutzen vor allem eine Methode, die sehr ineffektiv ist beim Lernen und dafür sorgt, dass du mehr Zeit mit weniger Inhalt verbringst. Und die nennt sich Cover-Copy-Check, beziehungsweise einfach passiv Informationen aufzunehmen. Das bedeutet, jeder kennt es, du willst eine Vokabelliste lernen oder willst irgendwelche Begriffe lernen. Dann wie geht man intuitiv vor?
Man liest sie.
Wahrscheinlich deckt man so die andere Seite ab und fragt sich dann ab irgendwie.
Ja.
Und das Problem dabei ist leider nur einfach, dass das eine Art und Weise ist, wie man passiv Informationen versucht ins Gehirn zu drücken. Man denkt dann, okay, wir haben irgendwie das Gehirn ist eine Festplatte, ne? Und wir pluggen jetzt einmal unseren USB-Stick, also in Form unseres Auges, indem wir das lesen und dann wird es abgespeichert und dann können wir es abrufen. Das Ding ist nur, dass
so funktioniert's nicht.
Ja, Gedächtnis nicht so funktioniert. Und stattdessen ist es eher so, dass wir vor allem, und das ist so ein Grundsatz, Informationen aktiv aufnehmen müssen, um sie zu verstehen und langfristig zu behalten und abrufen zu können. Das bedeutet, wenn, vielleicht kann ich dich auch einfach fragen, hast du dich schon mal verlaufen in einer fremden Stadt ohne Google Maps oder so?
Ja, häufig. Ich habe einen sehr schlechten Orientierungssinn.
Erinnerst du dich noch gut, wo das passiert ist? Also wenn du jetzt so eine Situation nimmst, die...
Ja, ich kann gerade eine abrufen, auf Malta war das.
Weißt du noch, wie es da aussah und alles?
Ja, ich kann mich da gerade richtig wieder so reinversetzen. So, ich weiß, glaube ich, noch, was ich angehabt habe. Ich kann noch richtig nachfühlen, wie ich auch nervös wurde. Jetzt weiß ich auch, in welchem Stadtteil das war.
Und das, was du dort erlebt hast, ist kein Zufall, dass du dich da so gut dran erinnern kannst. Denn dein Gehirn hat einen offenen Zustand betreten, nachdem es einem Problem konfrontiert wurde, das es nicht direkt lösen kann. Und diese Strategie wollen wir eigentlich auf das Lernen übertragen. Das bedeutet, im besten Fall gerätst du im Lernen in eine Situation oder beim Lernen in eine Situation, die du lösen musst. Du musst ein Problem lösen. Und dein Gehirn erhält nicht direkt die Lösung.
Okay, also schon direkt. Ich war in diesem Moment, wenn ich mich da zurückversetze, schon in einem Stress, in einer Art Stress. Kann ich das darauf auch anwenden? Muss ich eine Art Stresssituation hervorrufen?
Es geht gar nicht unbedingt um den Stress. Also der Grund, warum du dich so gut erinnern kannst, ist tatsächlich nicht der Stress. Es ist auch Stress, es spielt auch eine Rolle, aber es ist tatsächlich, dass dein Gehirn halt einen aktiven State einnimmt, in dem alle Informationen, die passieren, leichter aufgenommen werden können. weil es existiert ein Problem, das nicht gelöst wurde. Mhm. Und jetzt zum Beispiel, du möchtest jetzt etwas Neues lernen über Neurowissenschaft und dann setzt du dich hin und das Intuitivste, was du jetzt machen würdest, wäre wahrscheinlich erstmal zu googeln oder ein Textbuch zu öffnen und zu lesen darüber. Mhm. Ist aber falsch. Denn was du machen solltest, ist, dich zu prüfen, ohne etwas darüber zu wissen.
Mhm. Okay, also ich gehe durch, was ist schon an Basics da? Ich denke intensiv darüber nach und schreibe das erstmal auf, oder?
Genau, du schreibst Hypothesen auf. Du so wie als du verloren gegangen bist, musstest du auch, ne, du musstest Hypothesen aufstellen, wie du den Weg zurückfindest. Mhm. Du musstest dich damit beschäftigen, du musstest dich aktiv mit dieser Materie beschäftigen, auch wenn du nichts weißt. Und vielleicht hat es Stress erzeugt, vielleicht erzeugt es bei dir auch Stress, wenn du jetzt etwas über Neurowissenschaft erzählen musst, was du noch nicht weißt. Mhm. Und genau diese Sache sorgt dafür, dass man, oder ist im Grunde genommen eine Methode beim Lernen, die man auch Priming nennt. Mhm. Und sie sorgt dafür, dass alle Informationen, die danach aufgesaugt werden, deutlich schneller hängen bleiben und besser abrufbar sind. Das ist das allererste, was ich mal verändern würde an deiner Art und Weise zu lernen.
Gibt es sowas wie Grundprinzipien des Lernens? Das war jetzt ja schon eins, also sich vorzubereiten, erstmal anzufangen zu checken, was fällt mir dazu ein, was habe ich dann für Ressourcen zu diesem Thema? Das wäre ja schon mal eins. Kannst du uns weitere nennen?
Ja, also ich würde auch wirklich auch dazu nochmal sagen, also ich komme gleich auf weitere, aber das ist auch ein Punkt, den viele jetzt gerade in diesem AI-Zeitalter falsch machen, weil sie denken, sie sparen sich Zeit, wenn sie sich Dinge zusammenfassen lassen.
Aber da überspringt man einen Schritt.
Genau, und du überspringst den wichtigsten Schritt. Und das ist auch das Lustige an diesem Thema. Du kannst so viele AI-Tools verwenden, wie du willst. Das Lernen passiert immer noch im Kopf. Und AI ist in vielen Weisen, kann es ins Lernen unterstützen. Aber in einer vor allem nicht. Und das ist im Zusammenfassungen erstellen und irgendwie die Vorarbeit zu verringern. Das auf gar keinen Fall. Der zweite Punkt ist, Informationen bleiben nur dann hängen, wenn sie viele Verknüpfungspunkte haben. Wenn wir jetzt uns zwei Punkte vorstellen, die nebeneinander liegen und dazwischen ist eine Verbindungslinie. Zum Beispiel kann man auch jetzt sagen, ne, es sind zwei Neuronen, Gehirnzellen und dazwischen ist eine Linie, die verbindet. Dann könnte man sich überlegen, okay, jede dieser Linie oder diese Linie ist eine Information. Oder das ist irgendwie etwas Neues, das du jetzt über das Gehirn gelernt hast. Und hier sind zwei Punkte, die bereits existieren. So, und jetzt ist die Frage, also bleibt das denn gut hängen? Und bei einer Verbindung, eine neue Information, die hängen bleibt, ist sehr unwahrscheinlich, dass du sie langfristig behältst. Das heißt, dein Ziel sollte sein, wie kann ich an so viele neue Verbindungsstellen andocken wie möglich? Und wie du das schaffen kannst, ist eben, indem du dich beim Lernen fragst, wo ich diese Information andocken kann an Konzepte, die ich bereits schon in anderen Kontexten kenne. Beispielsweise, du hast Schritt 1 jetzt gemacht, ne? Du hast dein Gehirn geprimed. Dann gehst du hin und beginnst, eine sogenannte Flowmap zu bauen. Das ist ähnlich wie eine Mindmap, nur mit ein bisschen anderem Aufbau. Das Ziel einer Flowmap sollte es sein, dass du den Überblick eines Themengebietes erhältst, zeichnest dir auf, wie bestimmte Konzepte, Wörter, Inhalte, wie die miteinander zusammenhängen. Also, und in diesem Flowmap, deswegen heißt es Flowmap, erkennst du halt einen gewissen Fluss, du erkennst einen Prozess darin. Du weißt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt den Weg des Brotes, ne, wenn ich ein Brot esse, was damit im menschlichen Körper passiert, dann ist das ja keine Mindmap, die so statisch ist, sondern es ist ja eigentlich ein Fluss. So, das folgt ja einer gewissen Struktur. Und diese Struktur hat wieder Wechselwirkungen untereinander. Und die sollte man sich aufzeichnen, man sollte es visualisieren. Und so bist du in der Lage, das auch auf andere Gebiete zu übertragen. Und dein Ziel ist es mit dieser Map, dafür zu sorgen, so viele Verbindungen im Gehirn aufzubauen, wie es nur irgendwie geht. Mit existierenden Begriffen, Konzepten und so weiter. Und das ist ja wahrscheinlich somit die mächtigste Lernstrategie, die es gibt. Und sie ist leider aufwendig. Was heißt leider, aber sie ist aufwendig. Aber das Wichtige ist einfach zu verstehen, dass Lernen nicht bequem ist. Wenn du lernst, und es ist bequem oder es wird vielleicht langweilig oder es macht keinen Spaß, dann machst du was falsch.
Okay.
Punkt. Also das ist eine Grundregel, die auf jeden Fall so ist.
Ist ein Downer, musst du gestehen. Aber gut, dass du da so ehrlich bist. Und dann kommt ein Thema da, glaube ich, ganz passend, was viele Studierenden beschäftigt, Prokrastination. Ich glaube, damit haben viele zu kämpfen, halt Dinge aufzuschieben, eben genau nicht das zu machen, was du gerade sagst, sich mit dem Stoff aktiv auseinandersetzen. Diese kleine Schwelle, dass eben etwas anstrengend ist, vor der drücken sie sich, sie schieben es auf. Was passiert dabei im Gehirn? Kannst du uns das erklären und wie schafft man es, dort auszusteigen?
Ja, Prokrastination ist tatsächlich so wirklich mit der größte Painpoint. Auch Menschen, denen ich jetzt helfe in meinem Alltag, auch bei Study Academy. Es sind Menschen, die genau wissen, was zu tun ist. Mhm. Die wissen, wie sie besser werden können. Die oft auch smart sind und auch nicht faul sind. Mhm. Es ist keine Faulheit.
Okay.
Sondern die einfach diese Lücke nicht schließen können zwischen dem, was sie machen wollen und es wirklich zu tun. Hm. Und diese Lücke entsteht häufig, weil das, was zu tun ist, durch einen Schutzmechanismus unseres Gehirns blockiert wird. Nämlich unser Gehirn ist am Ende designed worden, damit wir überleben. Hm.
Und nicht zu viel Energie dabei verbrauchen, oder? Also es ist ja eher auf Sparmodus ausgelegt, wenn ich mich recht erinnere.
Exakt, genau. Unser Gehirn hat die Aufgabe, Energie so zu verteilen, dass wir bestmöglich überleben können. Mhm. Und wenn es einer Aufgabe konfrontiert ist, die halt wie so ein Riesenberg aussieht und die nicht erklimmbar aussieht, dann will unser Gehirn uns schützen und sorgt dafür, indem es halt weniger Dopamin zum Beispiel ausschüttet. Das ist ein Neurotransmitter, der dafür sorgt, dass wir dass wir eine Handlung ausführen, dass wir motiviert sind, dass wir etwas verfolgen, der auch für Fokus sorgt. Und jetzt gibt es natürlich halt verschiedene Wege, damit umzugehen. Das eine ist zu sagen, okay, unser Gehirn ist halt so und ich bin halt so und ja, ich prokrastiniere jetzt weiter. Und das andere ist zu überlegen, und da sind wir wieder bei Reflexion, zu überlegen, wie man mit diesem Schutzmechanismus umgeht, wie man den austricksen kann. Mhm. Und das ist am Ende des Tages auch dann hier Brain Hacks, das Buch von mir, das dann sich damit beschäftigt, wie du dafür sorgen kannst, dein Gehirn auszutricksen, sodass du die Dinge doch tust. Und da gibt's natürlich, es gibt zur Prokrastination hunderte Strategien, die alle funktionieren, aber ich glaube vor allem eine Sache, die dafür sorgt, dass man so einen Schalter umlegt, sind zwei Wörter, nämlich aus was wenn, selbst wenn zu machen.
Mhm, mach mal ein Beispiel.
Wenn du am Schreibtisch sitzt und du überdenkst etwas, du beginnst nicht damit, und du willst es eigentlich umsetzen und fragst die ganze Zeit, ja, gehst es so durch und weißt jetzt, okay, das muss ich machen und wenn das dann passiert, was muss ich dann machen, ja, dann muss ich das machen und es baut sich so auf wie so ein Riesenberg, den du erledigen musst.
Hm. Und diesen Berg, den will man vermeiden, den will man vor sich erschieben.
Genau, den willst du vor dir herschieben. Und wenn du jetzt aber hingehst und den in kleine Blöcke aufteilst und bei jedem dieser kleinen Blöcke einfach die Wahrnehmung änderst, indem du es halt setzt als selbst wenn ich jetzt anfange mit dieser Aufgabe, nur 2 Minuten mache und weiß, dass, und es macht mir keinen Spaß, dann ist es okay, dann höre ich einfach auf. Selbst wenn ich dann einen Tag Pause mache und selbst wenn ich dann mich erst wieder hinsetze und irgendeine Kleinigkeit wieder mache, selbst dann ist alles okay. Und sich diesen Riesenberg in kleine Häppchen aufzuteilen und sie sich dann auch direkt runterzubrechen, wann mache ich was und sich auch vorzustellen, die Szenarien vorzustellen, was, wenn das und das scheitert, was, wenn ich sogar durch die Klausur falle, weil ich jetzt nichts mache. Einfach diese Angst zu nehmen. Weil Prokrastination entsteht auch durch ein hohes Cortisol-Level, dass wenn Cortisol, unser Stresshormon geht hoch und wir gelangen in so eine Starre. Du musst dir einfach am Ende bewusst sein, dass wir nur handeln oder Menschen nur handeln, wenn Neurotransmitter im richtigen Verhältnis ausgestoßen werden. Und Neurotransmitter sind einfach Chemie im Gehirn und Chemie beeinflusst quasi, wie wir leben. Und diese Chemie lässt sich beeinflussen. Und wir sollten Dinge nicht als Absolutismen halt wahrnehmen, sondern wirklich darüber nachdenken, wie man sein Gehirn austricksen kann.
Wie kann man das tun, auch wie du gerade sagst, auf körperlicher Ebene vor einer Prüfung? Viele haben ja auch Probleme, die sind nervös, Herzrasen, diese körperlichen Symptome von Nervosität, von Stress. Wie kann man denen begegnen, um ruhiger und klarer in diese Situation zu gehen? Wir gehen mal davon aus, dass man gut vorbereitet ist, ja, dass der Stoff einigermaßen sitzt und vorhanden ist.
Ja, ist gut, dass du es sagst, weil der Nummer eins Grund für so Nervosität ist einfach, dass man nicht richtig gelernt hat. Das ist das eine. Und dann gibt es so 5% Studenten, wo es dann tatsächlich so ist, dass da einfach so ein riesen Angstproblem ist, ne, und man damit einfach nicht gut umgehen kann. Mhm. Aus neurowissenschaftlicher Perspektive ist der einfachste Weg, deinen mentalen State von außen zu beeinflussen oder Physiologie zu beeinflussen deines Körpers, ist durch die Atmung. Mhm. Und dazu gibt es ein Konzept, das nennt sich der physiologische Seufzer. Mhm. Und das bedeutet einfach, dass du zweimal kurz einatmest und lange aus. Mhm. Also, ne, und, mhm, und du atmest es aus. Das einfach 7-8 Mal wiederholt, sorgt nachweislich dafür, gibt auch Studien dazu, dass das Cortisol-Level sinkt und ne, dein Fokus steigen kann. Und das ist so eine Sache. Ich würde mir Strategien überlegen, wie ich durch die Atmung mich kontrollieren kann.
Ich glaube, das vergisst man oft, dass man, natürlich ist die Atmung ja natürlich und passiert zum Glück von allein, aber dass es tatsächlich ein großer Hebel ist, um sich selbst zu steuern, um sich zu beruhigen oder um sich auch in eine erregte Position zu bringen. Also gerade wenn man vielleicht einen Durchhänger hat und ja keine Energie, um irgendwas auszuüben, auch dann kann man ja durch die Atmung genau das Gegenteil bewirken, wie du es gerade beschrieben hast, sich in Motivation zu bringen. Also dieser Hebel, der ist total wichtig und unterschätzt, glaube ich.
Absolut, ja.
Wie könnte ein idealer Lerntag aussehen, wenn du das mal so grob skizzieren müsstest? Steht man früh auf? Wie macht man Pausen? Wenn du da mal so eine kleine Skizze zeichnen könntest.
Also erstmal finde ich es immer witzig, wenn Studenten sagen, dass sie in der Klausurenphase sind und dann keine Zeit für nichts mehr haben und dann irgendwie alles wegblocken, weil sie denken, dass sie dadurch irgendwie besser an ihr Ziel kommen. Das Wichtigste ist erstmal, dass du ausreichend Schlaf brauchst, weil, was ist eine gute Analogie? Stell dir vor, du willst deinen Weg fegen und du willst den sauber machen und du weißt genau, dass gerade Wind weht und dann fegst du den Weg, machst aber den Haufen nicht weg und dann ist alles wieder drüber. Und das ist das Gleiche mit Schlaf auch. Das Gedächtnis, also Informationen konsolidieren sich im Schlaf, die werden im Schlaf verarbeitet. Mhm. Das ist das eine. Auf der anderen Seite soziale Interaktion, auch extrem wichtig und total unterschätzt. Mhm. Das heißt, man sollte sein Leben ganz normal weiterführen. Mhm. Der einzige Unterschied ist, dass du 6 bis 8 Stunden einfach am Tag blockierst. Mhm. Und das heißt nicht, dass du Klausurenphase hast und nichts mehr machen kannst. Das heißt einfach nur, dass 6 bis 8 Stunden blockiert sind. Und 6 bis 8 Stunden könnten aussehen, ich stehe um 8 Uhr auf, lerne bis 12 und habe dann nochmal einen Lernblock von 2 bis 6. Und dann habe ich Freizeit. Mhm. Und mehr würde ich nicht lernen, egal was für eine Klausur existiert.
Okay.
Weil diesen Zeitblock kannst du effektiv nutzen. Und alles, was darüber hinausgeht an Stunden, ist sehr wahrscheinlich ineffektiv. Und das ist auch einfach so dieses Konzept von, okay, also einfach study smarter and not harder. Du musst dich härter lernen, du musst einfach schlauer lernen. Und auch einfach diesen Glaubenssatz zu lösen, dass ich jetzt mehr machen muss und dadurch bessere Ergebnisse erziele, ist davon sich zu lösen, ist unglaublich wichtig. Also wenn du jetzt 5 Studenten nebenan hältst, einer davon lernt irgendwie 20 Stunden, der andere 10, der andere 5. Du kannst keine Aussage darüber treffen, wer das bessere Ergebnis erzielt. Weil die Art und Weise, wie du lernst, das ausmacht. Und wie du lernst, ich würde halt beginnen, erstmal, wie gesagt, sehr viel Zeit in Priming zu stecken, Hypothesen zu treffen, dann auch falsch zu liegen, ne, Dinge falsch zu machen. Das Gehirn versucht, diese Fehler zu korrigieren und kann Informationen besser danach speichern. Sich mit unangenehm damit zu beschäftigen. Ne, und dann im zweiten Schritt würde ich Floormaps bauen, würde die Zusammenhänge verstehen. ich würde mich gar nicht damit beschäftigen, irgendwas auswendig zu lernen, Begriffe, weil das kommt, indem du das anwendest, ja, ne, und darüber nachdenkst, mhm, und das übst. Mhm. Und dann im letzten Schritt würde ich einfach Altklausuren machen.
Okay, also auch wieder sich selbst prüfen, sich unter diesem Druck, ja, stellen und das dann nutzen. Ja. Genau. Welche Rolle spielen dabei das Handy? Beziehungsweise, ja, so Sachen, mit denen man sich dann da gerne ablenkt. Darf man das in kleinen Pausen machen oder sagst du gar nicht während dieser 6 bis 8 Stunden Lernzeit? Und ja, genau, allgemein Pausen.
Pausen sind sehr wichtig. Ich bin nur immer ein Fan davon, Dinge realistisch zu halten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, also wer macht das? Also wer geht 6 Stunden lang nicht ans Handy oder 8 Stunden lang? Also ich glaube, wirklich sehr wenige Studenten, die das wirklich machen. Und das Wichtige ist immer halt, sich Ziele zu setzen, die man auch wirklich einhalten, okay, kann, weil sonst, ja, das ist das Gleiche zum Beispiel, wenn man sich einen Lernplan baut oder einen Kalender irgendwie seine To-Dos reinsetzt und die sind total unrealistisch viel, mhm, ne, und du erreichst es nicht, das Einzige, was du dadurch schaffst, ist, dass du deinem Kalender mehr und mehr, also weniger Autorität gibst, weil das, was dann auf einmal im Kalender steht, muss man nicht mehr umsetzen. Mhm. Und es wird quasi so zum Habit, Dinge zu verschieben und so weiter. Deswegen.
Oh, ich fühle mich gerade ganz doll ertappt.
Ja, es ist ja sehr wichtig. Ja. Sehr, ja, wichtig. Und lieber smart sein und auch da wieder halt, ne, smart handeln und die Pausen halt so designen, dass du gar nicht dazu kommen kannst, im Bett zu liegen, am Handy zu sein. Sondern dann ist halt jede Pause zum Beispiel, okay, in einer Pause gehe ich raus und hol mir einen Kaffee. In der anderen Pause gehe ich, I don't know, ins Gym. Mhm. In der anderen Pause, also ich würd viel Bewegung einfach nutzen, okay, dass man halt nicht zu Hause ist und also eine Pause bedeutet, ich stehe auf, ich nehme mein Handy, gehe aufs Handy und gehe raus, zum Beispiel.
Okay.
Oder ich räume hier auf oder was auch immer.
In dem Moment verbindest du dann ja eine vermeintlich schlechte Angewohnheit mit etwas Gutem. Also du darfst aufs Handy gucken, wenn du dabei aber rausgehst und zumindest frische Luft reinkriegst und in Bewegung kommst. Und dann ist es auch so ein bisschen, gleicht sich so ein bisschen aus, oder?
Ja, absolut. Und ich bin auch kein Fan davon, irgendwie so auf Krampf zu versuchen, dass man jetzt so die Bildschirmzeit so runterbricht. Und dann gibt's immer so Leute, ich finde es immer so witzig, wenn man so in Podcasts von so älteren Leuten sieht man dann so, dass die dann sagen, ja, und dann unsere Jugend verbringt so und so viel Bildschirmzeit und so weiter. Sie sind selbst gar nicht besser, haben genauso viel Bildschirmzeit, aber verteufeln das dann so, anstatt halt einfach mal anzuerkennen, okay, die Realität ist so, wir sind eine Welt, die zunehmend digitalisiert wird. Werde ich doch nicht dagegen, sondern frag dich einfach, wie kann man das halt so gestalten, dass man halt dennoch glücklich ist. Finde ich übrigens auch genau das Gleiche, sorry, das schweift jetzt
kein
ab,
Problem,
aber so mit Anglizismen und so. Also Leute, die sich darüber aufregen, dass die deutsche Sprache, dass halt jetzt Anglizismen mehr verwendet werden. Ja, komm, entspann dich so, so die Welt wird halt global und jetzt ist halt so, schau nach vorne und schau, wie du damit umgehen kannst.
Ich denke auch mal, die Energie, die die Menschen damit verschwenden, sich darüber aufzuregen, in der Zeit könnten sie zum einen üben, sich daran zu gewöhnen oder sich irgendwie selbst anzupassen oder einfach ja ein bisschen Gelassenheit praktizieren, weil mit deinem eigenen, ja, Aufregen änderst du vermutlich die Anglizismen des anderen nicht. Also
ja, absolut.
Wie findet man eine gute Balance zwischen Leistungsanspruch und Selbstfürsorge? Also vielleicht hast du es gerade schon auch so ein bisschen beantwortet, also sich gar nicht so sehr zu geißeln, weil so wie ich es verstanden habe, ist die soziale Interaktion oder auch die Hobbys eigentlich ganz förderlich auch fürs Lernen und für die Informationsaufnahme, oder?
Ich glaube, es ist wirklich, man sollte sich einfach fragen, wie man am glücklichsten ist, grundsätzlich. Und das wird dich schneller an dein Ziel bringen als alles andere. Weil dein Output besser ist, die Qualität von dem, was du rausbringst, ist besser, positiver. Und wenn wir vielleicht bei diesem Kontext bleiben, auch Geld verdienen. Also Geld verdienen ist ja auch so etwas, was zum Beispiel sehr negativ irgendwie konnotiert ist bei manchen Leuten. Dass man sagt, okay, Reiche sind irgendwie schlecht oder Geld verdienen ist das. Und es geht so mit Glaubenssätzen einher. Dabei ist es am Ende des Tages einfach nur eine Metrik, die zeigt, wie viel Wert du dem Markt gegeben hast.
Für den Beitrag, den du geleistet hast.
Absolut. Und wenn man es ganz neutral betrachtet, dann sollte man sich einfach nur fragen, wie kann ich möglichst viel Mehrwert geben? auf dieser Welt mit meinem gegebenen Skillset, das unique ist, das einzigartig ist, nicht jeder hat. Und die Art und Weise, wie du es machen kannst, ist, indem du möglichst nützlich bist, möglichst positiv wahrgenommen wirst von Menschen, weil, ja, wir sind soziale Wesen. Und vor allem auch, indem du glücklich bist, weil wenn du glücklich bist, kannst du Besseres leisten. Deswegen würde ich immer sagen, design dein Leben danach, glücklich zu sein, und sei aber auch vorsichtig, weil Glück bedeutet, also ich glaube, viele gehen halt dann, geraten in diese Falle zu denken, dass Glück bedeutet dieses Gefühl, wenn ich glücklich bin. Zum Beispiel, wenn ich glücklich bin, dann bin ich das zum Beispiel, wenn ich irgendwie feiern bin oder so. Und wenn ich jetzt, I don't know, auf Partys bin und so, dann bin ich glücklich und ich lache und ich bin zufrieden. Mhm. Aber es ist was anderes als Lebensglück.
Ja.
Weil Lebensglück ist, mit deinen Werten vereint zu sein, die Dinge zu tun, auf die du Wert legst, und deine Prinzipien zu verfolgen. Und es ist was anderes als so dieses Glücksgefühl, so Dopamin.
Genau,
und so
das ist, ich glaube, dieses Glücksgefühl, das ist ein Zustand, den dein Gehirn auslöst für einen Moment oder für einen Abend, für eine Situation. Aber das, was du gerade beschreibst, ist ein dauernder Zustand, ja, wirklich dieses Glücklichsein ist auch ein Ergebnis von ganz vielen Sachen, die du eben selbst hervorrufst.
Ja.
Ganz schöner Unterschied, den du da gemacht hast, super.
Absolut.
Henry, das war ein total guter Schlusssatz, ein richtig schönes Ende für diese zwei tollen Episoden, weil es auch nochmal ganz toll zusammengefasst hast, was wir in der ersten Episode mehr hatten, was du verkörperst, worum es dir geht bei deiner Arbeit und was viele eben auch daraus ziehen können und welche Fragen sie sich selbst stellen können. Ich danke dir sehr, es war super hilfreich, super interessant. Ich konnte für mich ganz viel mitnehmen und ich bin sicher, dass unsere HörerInnen das auch konnten.
Ja, ich danke dir auch. Ich fand wirklich, die Art und Weise, wie du Fragen gestellt hast, war sehr gut.
Liebe HörerInnen, wir packen euch auch hier alle Infos zu Henry, seinem Buch, seinem YouTube-Channel und alles Weitere in die Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr die Episode weiterempfehlt. Lasst uns gerne einen Kommentar da und abonniert den Kanal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.